Der Fischer und seine Seele. Jeden Abend fuhr der junge Fischer auf die See hinaus, um seine Netze in das Wasser auszuwerfen. Immer wenn der Wind vom Land wegblies, fing er nichts oder nur ganz wenig. Es war ein sehr widriger Wind, der auf schwarzen Wolken daherjagte. Auf dem Wasser stiegen hohe Wellenberge auf, um mit ihm zu toben. Wenn der Wind aber von der See her wehte, stiegen die Fische aus der Tiefe auf und schwammen in die Maschen seines Netzes, und er konnte sie auf dem Marktplatz verkaufen. Jeden Abend fuhr er auf die See hinaus, und an einem Abend war sein Netz so schwer, dass er es kaum ins Boot ziehen konnte. Er lachte dazu und meinte, »Sicher habe ich alle Fische der Gegend gefangen, oder ein Monster, das zu uns Menschen böse ist. Vielleicht einige schreckliche Dinge nach dem Willen der großen Königin.« Er nahm alle seine Kräfte zusammen und zog an den rauen Leinen, bis seine Adern auf den Armen hervortraten, wie die Linien auf dem blauen Email bei einer Bronzevase. Er zog und zog an den Leinen, und immer näher kam der Kreis der Schwimmkorken, bis endlich das Netz an die Oberfläche des Wassers kam. Aber darin war kein einziger Fisch, auch kein Ungeheuer oder eine Schreckengestalt, sondern da war eine kleine Seejungfrau, die fest schlief. Ihr Haar glich dem nassen goldenen Vlies, und jedes einzelne Haar glich den goldenen Linien in einem Glaspokal. Ihr Körper war wie weißes Elfenbein, und der Schwanz war Silber und Perlen. Ja, aus Silber und Perlen war ihr Schwanz, und grüne Seealgen kräuselten sich darum. Wie Muscheln waren ihre Ohren, und ihre Lippen glichen Seekorallen. Kalte Wellen spülten über ihre kalten Brüste, und auf ihren Augenlidern glitzerten Salzkristalle. Den jungen Fischer versetzte ihre Schönheit in Erstaunen, als er sie sah. Er streckte seine Hand aus und zog das Netz ganz nahe zu sich. Dann lehnte er sich über die Bordwand und schloss sie in seine Arme. Als er sie berührte, schrie sie auf wie eine Seemöwe. Sie erwachte und schaute mit schreckerfüllten, dunkelvioletten Augen zu ihm auf. Sie wand sich hin und her und wollte ihm entfliehen, aber er hielt sie ganz fest an sich gedrückt und wollte sie nicht weglassen. Als sie sah, dass sie ihm nicht entkommen konnte, begann sie zu weinen und sagte, »Bitte, lass mich gehen. Ich bin die einzige Tochter des Königs, und mein Vater ist alt und alleine.« Der junge Fischer aber antwortete, »Ich will dich nicht gehen lassen, ohne dass du mir versprichst, dass du kommst und für mich singst, wann immer ich dich rufe. Alle Fische hören den Gesang des Meervolkes gerne, und so wird mein Netz immer voll sein.« »Wirst du mich dann auch wirklich gehen lassen, wenn ich dir dies verspreche?« fragte die Seejungfrau. »Ganz sicher werde ich dich gehen lassen«, sagte der junge Fischer. So versprach sie ihm, was er wünschte, und beschwor es mit dem Eid des Meervolkes. Er löste seine Arme von ihr, und sie sank immer noch zitternd vor Furcht ins Wasser hinab. Jeden Abend fuhr nun der junge Fischer aufs Meer hinaus und rief die Meerjungfrau. Sie stieg aus den Fluten auf und sang für ihn. Um sie schwammen Delfine, und wilde Möwen kreisten über ihrem Haupt. Sie sang ein wunderbares Lied. Sie sang von dem Meervolk, das seine Herden von Höhle zu Höhle führt und die kleinen Kälber auf den Schultern trägt. Sie sang von den Tritonen, die lange grüne Bärte hatten und eine haarige Brust. Sie blasen auf ihren gedrehten Muschelhörnern, wenn der König vorbeizieht. Sie sang von dem Königspalast, der ganz aus Bernstein gebaut ist, mit einem Dach aus klarem Smaragd, und der Boden ist aus schimmernden Perlen. Sie sang von den Meeresgärten, wo sich filigrane Korallenfächer den ganzen Tag lang wiegten und sich Fische wie Silbervögel dazwischen tummelten. Seeanemonen haben sich an die Felsen geheftet, und Nelken wachsen aus dem gewellten gelben Sand. Sie sang von den großen Walen, die aus dem Eismeer herunterkommen und scharfe Eiszapfen an ihren Flossen haben. Sie sang von den Sirenen, die solch wunderbare Geschichten erzählen, dass vorübersegelnde Kaufleute sich Wachs in ihre Ohren drücken, damit sie die Sirene nicht hören können, sonst würden sie zu ihnen ins Wasser springen und ertrinken. Sie sang von versunkenen Galeeren mit ihren hohen Masten, wo noch erfrorene Matrosen in der Takelage hängen. Makrelen schwimmen durch die offenen Luken rein und raus. Auch von den kleinen Muscheln, die wie große Seefahrer sind und sich dazu an den Kiel der Schiffe heften und mit ihnen rund um die Welt reisen. Sie sang von den Kalamaren, die in den Klippen wohnen und ihre langen, schwarzen Arme ausstrecken, und wenn sie es wollen, können sie die Nacht heraufkommen lassen. Sie sang von dem Nautilus, der sein eigenes Boot hat, das aus einem Opal geschnitzt ist und von einem seidenen Segel angetrieben wird. Auch sang sie von den glücklichen Meermännern, die auf ihren Harfen spielen und die großen Kraken in den Schlaf singen können. Sie sang von den kleinen Kindern, die sich die glatten Tümmler fangen und lachend auf deren Rücken reiten. Auch sang sie von Meerjungfrauen, die im weißen Schaum liegen und ihre Arme zu den Matrosen ausstrecken, auch von Seelöwen mit ihren gebogenen Hauern und Seepferden mit ihren wehenden Mähnen. Wenn sie sang, kamen alle Fische aus der Tiefe herauf, um ihr zuzuhören. Der junge Fischer warf seine Netze aus und fing sie, andere fing er mit seinem Fischspeer. Sobald sein Boot voll beladen war, lächelte ihm die Meerjungfrau zu und versank wieder in der See. Sie kam jedoch ihm niemals mehr so nahe, dass er sie hätte berühren können. Oft rief er und bat sie, aber sie wollte das nicht, und wenn er in die Nähe kam, um sie zu greifen, tauchte sie wie ein Seehund ins Wasser hinab, und an einem solchen Tag sah er sie niemals wieder. Mit jedem Tag schien ihre Stimme süßer in seinen Ohren zu klingen. Ihr Klang war dabei so lieblich, dass er oft seine Netze vergaß und sich nicht um sein Gewerbe kümmerte. Mit roten Flossen und Augen wie getriebenes Gold kamen die Thunfische in Scharen herbei, aber er kümmerte sich nicht um sie. Sein Fischspeer lag unbenutzt neben ihm und seine geflochtenen Weidenkörbe blieben leer. Mit offenem Mund und vor Verwunderung glänzenden Augen saß er still in seinem Boot und hörte, bis die Wassernebel um ihn herum aufstiegen und der wandernde Mond seine braunen Glieder mit Silber überzog. An einem Abend rief er sie und sagte, »Kleine Meerjungfrau, ich liebe dich. Nimm mich als deinen Bräutigam, denn ich liebe dich so sehr.« Aber die Meerjungfrau schüttelte nur ihr Haupt. »Du hast eine menschliche Seele«, antwortete sie. »Nur wenn du deine Seele wegschicken würdest, dann könnte ich dich lieben.« Der junge Fischer sagte zu sich, »Wozu brauche ich denn meine Seele? Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht greifen, ich kenne sie überhaupt nicht. Ich werde sie wegschicken, und dann kommt eine große Freude über mich. und ein Freudenschrei brach aus seinem Mund, und er stand in seinem bemalten Boot auf, streckte seine Arme nach der Meerjungfrau aus. »Ich werde meine Seele wegschicken«, rief er, »und du sollst dann meine Braut sein und ich dein Bräutigam. In der Tiefe der See werden wir zusammen wohnen, und du wirst mir alles zeigen, wovon du gesungen hast. Ich will alles tun, was du wünschst. Nie soll unser Leben getrennt sein.« Die kleine Meerjungfrau verbarg ihr Gesicht in den Händen und lachte vor Freude. »Aber wie kann ich meine Seele loswerden?« rief der junge Fischer. »Sag mir, was ich zu tun habe. Das werde ich sofort machen.«
»Nun, das weiß ich nicht«, sagte die kleine Meerjungfrau. »Das Meervolk hat eben keine Seele.«
Danach schaute sie noch einmal zu ihm und sank wieder in die Tiefe. Früh am nächsten Morgen, noch ehe die Sonne eine Handbreite über dem Hügel stand, ging der junge Fischer zum Haus des Priesters und klopfte dreimal an seine Tür. Der Novize schaute durch das Türfensterchen, und als er sah, wer da draußen stand, zog er den Riegel zurück und sagte, »Komm herein!« Der junge Fischer ging an ihm vorbei und kniete auf dem süß duftenden Binsenteppich auf dem Boden und sprach den Priester an, der in der Bibel las. Er sagte zu ihm, »Vater, ich liebe eine aus dem Meervolk, aber meine Seele behindert mein Verlangen. Sage mir, wie kann ich meine Seele von mir wegschicken? Denn wahrlich, ich brauche sie nicht. Welchen Wert hat sie denn? Ich kann sie nicht sehen, nicht berühren, und ich kenne sie gar nicht.« Der Priester schlug an seine Brust und rief aus, »Wehe, wehe, bist du denn toll? Oder hast du ein vergiftetes Kraut gegessen? Die Seele ist der edelste Teil des Menschen und wurde uns von Gott gegeben, dass wir sie in der edelsten Weise gebrauchen. Es gibt nichts Wertvolleres als die menschliche Seele. Sie kann mit keiner irdischen Sache aufgewogen werden. Sie ist wertvoller als alles Gold der Welt und noch wertvoller als die Rubine der Könige. Deshalb, mein Sohn, denke nicht mehr an solche Dinge. Es ist eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und was das Meervolk betrifft, sie sind verloren. Auch alle, die mit ihnen Umgang haben, sind ebenso verloren. Die Meerleute sind wie die Tiere auf dem Feld, die nicht gut und böse unterscheiden können und für die unser Herr nicht gestorben ist.« Die Augen des Fischers füllten sich mit Tränen, als er die bitteren Worte des Priesters hörte. Er erhob sich von den Knien und sagte zu ihm, »Vater, die Faune leben in den Wäldern, und sie sind glücklich. Die Meermänner sitzen auf den Steinen am Ufer mit ihren Harfen aus rotem Gold. Ich bitte dich, lass mich wie sie sein, denn ihre Tage sind Tage der Blumen. Was nützt mir meine Seele, wenn sie zwischen mir und dem Geschöpf meiner Liebe steht?«
»Die körperliche Liebe ist schändlich«, schrie der Priester und runzelte seine Augenbrauen. »Schändlich und vom Teufel ist alles, was heidnisch ist, auch wenn Gott es zulässt, dass es durch seine Welt wandert. Verflucht sind die Faune in den Wäldern und verflucht sind die Sänger des Meeres. Ich habe sie in der Nacht gehört und sie haben versucht, mich von meinen Gebeten abzulenken. Sie klopften an mein Fenster und lachten. Dann flüsterten sie in meine Ohren Geschichten ihrer verwegenen Freuden. Sie führten mich in tausend Versuchungen, und wenn ich beten wollte, schnitten sie Fratzen. Sie sind verloren, sage ich dir, sie sind für immer verloren. Für sie gibt es weder Himmel noch Hölle, und an keinem dieser Plätze werden sie Gottes Namen preisen.«
»Vater«, rief da der junge Fischer, »du weißt nicht, wovon du redest.
Einmal fing ich in meinem Netz die Tochter des Meerkönigs. Sie ist schöner als der Morgenstern und heller als der Mond. Für ihren Körper würde ich meine Seele geben und für ihre Liebe auf den Himmel verzichten. Sage mir, wonach ich dich gefragt habe, und lass mich dann in Frieden gehen.
»Hinweg mit dir! Hinweg!« schrie der Priester. »Deine Buhle ist verloren, und du wirst mit ihr verloren sein.«
Er gab ihm keinen Segen, sondern trieb ihn von seiner Tür weg. Der junge Fischer ging hinunter zum Marktplatz. Er wanderte langsam mit hängendem Kopf, wie einer, der voller Sorge ist. Als die Kaufleute ihn kommen sahen, raunten sie einander etwas zu. Einer von ihnen rief ihn beim Namen und fragte, »Was hast du zu verkaufen?« »Ich will meine Seele verkaufen«, antwortete er. »Bitte, nimm sie weg, denn sie ist mir lästig.«
»Wozu ist sie mir denn nützlich? Ich kann sie nicht sehen, nicht anfassen, ich kenne sie nicht.«
Doch die Kaufleute verspotteten ihn und sagten, »Was nützt uns die Seele eines Menschen? Sie ist nicht einmal eine beschnittene Silbermünze wert. Verkaufe uns deinen Körper als Sklave, und wir werden dich in Seepurpur kleiden und einen Ring an deinen Finger stecken und werden dich zum Liebling der großen Königin machen. Aber rede nicht von deiner Seele. Die hat für uns keinen Wert, die nützt nichts.« Der junge Fischer sagte zu sich selbst, »Was ist das für eine seltsame Sache? Der Priester sagte mir, dass die Seele mehr wert ist als alles Gold der Welt, und die Kaufleute behaupten, sie sei nicht einmal eine beschnittene Silbermünze wert.« Er verließ den Marktplatz wieder und ging zum Ufer hinunter und grübelte, was jetzt zu tun sei. Gegen Mittag erinnerte er sich, wie einer seiner Kameraden, der Seefenchel sammelte, von einer jungen Hexe erzählt hatte, die in einer Höhle am Ende der Bucht wohnte und die in ihren Hexenkünsten sehr erfahren war. Er machte sich sofort auf und begann sogar zu laufen, so begierig war er, endlich seine Seele loszuwerden. Eine Staubwolke wirbelte auf, als er durch den Sand am Ufer rannte.